Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Martin Balluch.
Wir befinden uns heute mal ausnahmsweise auf dem Berg und wir heißt der Martin und noch ein Martin und ich, die Ann-Kathrin. Martin Balluch haben wir in unserer Mitte, beziehungsweise eigentlich rechts von mir. Man sagt immer in unserer Mitte, aber er sitzt definitiv rechts von mir und links von mir der andere Martin. Martin, du hast ja schon Mitte der 80er angefangen, dich für Tierrechte einzusetzen. Während deinem naturwissenschaftlichen Studium in Wien und auch später in Cambridge dann. Du lebst schon seit bald 33 Jahren vegan, stimmt das?
Bald, ja.
Und du engagierst dich auch schon mindestens so lange für Tierrechte und bist im Verein gegen Tierfabriken aktiv. Und mit dem VGT habt ihr den Aktivismus in Österreich ja in diesem Bereich geprägt und auch mit unzähligen Schritten im Tierschutz, mit einigen Gesetzesveränderungen viel, viel weitergebracht. Du hast viele spannende, auch autobiografische Bücher zum Thema geschrieben und warst auch eine Zeit lang in der Politik tätig. Ich glaube, das ist mal ein Rundumschlag über deine Geschichte. Man könnte natürlich noch viel, viel mehr erzählen. Wenn man deine Bio durchliest, denkt man sich, was ist da los? aber mal kurz zu dem, wo wir uns hier gerade befinden. Wo sind denn wir hier gerade? Versuch mal ein bisschen zu beschreiben, wie das hier aussieht, was es für Gipfel bei uns in der Nähe gibt.
Ich bin zu Hause. Ich bin dort, wo ich wohne. Und das freut mich sehr, weil ich wahnsinnig gern bei mir zu Hause in der Gegend herumstreune. Das ist in der Obersteiermark, in der ganz nördlichen Obersteiermark, also ein bisschen so im Mariazellerland am Hochschwab. Und jetzt ist Herbst und man sieht wunderschöne herbstliche Farben. Die Bergahorn und die Rotbuchen haben jetzt alle noch ihre Blätter, auch wenn sie sich schon golden färben. Die Lärchen sind noch immer grünlich, aber man merkt, dass sie demnächst feuerrot werden. Und ich liebe das, hier zu wandern in dieser Jahreszeit. Das Wetter ist total stabil und man hat einen wunderschönen weiten Blick. Ja, wir sind am Ostrand des Hochschwab. Man sieht, dass die Gipfel schon schneebedeckt sind. Und wir sitzen jetzt am Fuß von so ein paar Felswänden, nämlich vom Feistringstein. Was mich auch irgendwie deswegen freut, weil ich dort eine Erstbesteigung gemacht habe. Also Erstbegehung einer Route. Auf der Feistringstein-Südwand, direkt da über uns, zufällig eigentlich. Wir sind nicht absichtlich deswegen dahergegangen.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall voll schön. Mhm. Also wir haben fantastisches Total, Wetter. Ja. Und also richtig schön. Ja, also zum Beginn wollen wir ein bisschen, ein kleines Spielchen mit dir machen. Mhm. Und zwar sind es die Entweder-Oder-Fragen, wo du ganz spontan darauf antworten sollst, gar nicht groß überlegen, einfach sagen, was dir einfällt. Um dich ein bisschen kennenzulernen.
Okay.
Also ich kenne dich, aber unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich nicht so gut. Zum Frühstück lieber herzhaft oder süß?
Ein süßes Grießpapi mit Schokolade. Seit 50 Jahren.
Wow. Jeden Morgen dasselbe Frühstück.
Fast jeden. Ja. Vor allem, wenn es mir nicht so gut geht. Dann. Aber ich meine, ich rede von einem Liter und einigen 100 Gramm Grieß und so richtig deftig. Mhm. Da hält man es dann aus bis am Abend.
Mhm. Ein richtig vollwertiges, oder?
Es gibt auch ein Vollkorn. Grießpapi, nur leider ist das halt nicht so leicht zu kriegen.
Ah. Lieber gutes Buch oder guter Film?
Gutes Buch, auf jeden Fall. Da um die Ecke wohne ich, wie gesagt, und das, was diese Wohnung das Haus auszeichnet, die Blockhütte, muss man sagen, sind, dass dort 2500 Bücher stehen. Ich besitze sie lieber, als sie zu lesen. Das klingt jetzt blöd, aber in Wahrheit würde ich sie natürlich gerne lesen, aber ich habe die Zeit nicht. Aber ich freue mich schon einfach irrsinnig, gute Bücher zu kaufen, so ein bisschen drin zu schmökern und dann sie mir bereitzulegen für das Lesen. Also ich lese für mein Leben gern und finde das wahnsinnig spannend.
Mhm. Wien oder Steiermark?
Steiermark, auf jeden Fall. Ich rede nicht von Städten, ich rede von den Bergen. Ich halte es in Wien eigentlich gar nicht aus. Ich meine, man kann sagen, wunderschöne Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten, aber eine Großstadt oder hier heraus ist einfach 101 oder 1001. Ich wohne hier ja am Wald oder im Wald praktisch und das brauche ich dringend, sonst wäre ich schon längst geburnoutet. Also über die Jahrzehnte. Der Tierschutzaktivismus strengt wahnsinnig an, ist wahnsinnig belastend, wahnsinnig stressig. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, das zu überleben psychisch, ist, dass man heraus im Freien ist und dass ich mich in den Wald setzen kann. Und von mir aus, von mir zu Hause brauche ich echt nur 5 Meter gehen und ich bin vollkommen von Bäumen umgeben. Und zwar in einem Wald, der 5 Tagesmärsche nach Westen reicht, bis die nächste Straße kommt. Also ja, das ist eine Wildnis, wie man sie eigentlich in Österreich kaum findet. Und das ist mir sehr, 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 sehr viel wert.
Mhm. Ja, sehr tolle Therapie, so ein Wald, ja.
Ja.
Okay, gerade eben so als Ausgleich.
Das ist ja. Ja, man muss den richtigen Wald finden, nicht? Also es gibt leider hier viele Fichtenmonokulturen, wie überall in Österreich. Die sind also wie so ein Kukuruzfeld rein dafür ausgerichtet, dass man möglichst rasch möglichst viel Holz produziert. Und die Bäume alle gleich alt, stehen da wie die Zinnsoldaten, Boden zerstört, weil es ein Kahlschlag war. Aber hier, wo wir jetzt sind, ist weit und breit keine Forststraße und tatsächlich ist das ein Mischwald hier und tatsächlich sieht man wirklich hunderte Jahre alte Bäume. Mhm. Ich meine, das ist, deswegen sind wir hergegangen, ein Winkel, wo es das eben noch gibt. Aber zum Glück gibt es diese Winkel und sie sind auch nicht so selten, sie sind nur klein. Also in meiner Nähe ist auch der einzige echte Urwald der Steiermark, aber winzig halt, aber doch wunderschön. 4 Stunden von der Straße muss man hingehen. Mhm. Das große Wildnisgebiet Dürnstein ist ganz nah, das ist dann schon in Niederösterreich drüben. Es gibt eine ganze Reihe von kleinen Urwäldern, so 30, 50 Hektar. Es gibt von der Stadt Wien nutzungsfreigestellten Altwald, der mehrere 100 Hektar groß ist. Also es gibt schon diese kleine Ode, wo man, wenn man hingeht, sofort spürt, wie man zurückkommt sozusagen nach Hause. Mhm. Und das ist ganz anders. Es ist eine Fichtenmonokultur, das ist psychisch sozusagen ganz etwas anderes. Da lebt man ganz deutlich, spürt man diese Mischwald. Kürzlich bin ich gewandert, war Gedanken verloren, habe was anderes gedacht und gehe halt durch so eine Fichtenmonokultur und plötzlich denke ich mir, hey, das Problem ist gelöst, ich fühle mich total gut und schaue mich um und denke, hey, ich bin rausgekommen aus der Monokultur in einen Altbestand und sofort, ohne das bewusst zu merken, hat sich das bei mir dadurch gemeldet, dass ich das Gefühl hatte, das Problem ist gelöst, mir geht's gut.
Easy. Super. Wenn alle Probleme so schnell gelöst werden, das wäre ja fantastisch. Ja, leider
ist natürlich nicht so, dass man subjektiver falscher Eindruck hat. Aber suggeriert durch einen völlig nachvollziehbaren äußeren Umstand, nämlich so ein Altwald. Also wer das nicht kennt, sollte sich das wirklich anschauen. Es gibt ja auch im Wienerwald, zum Beispiel, ich sage jetzt Wienerwald, aber so Altbestände, irgendwo. Und man sollte sich das echt anschauen und den Unterschied spüren, dann merkt man das rasch. Mhm.
30 Grad in Kroatien am Strand oder bei Minusgraden im Schnee in den Bergen?
Minusgraden im Schnee in den Bergen. Ich habe seit 4 Monaten keinen Schnee mehr gehabt, aber heute liegt ein bisschen Schnee. Bei mir ist Schnee gefallen vor ein paar Tagen. Nicht? Von außen kann man sich das vielleicht kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Es waren heute Minusgrade in der Nacht wieder. Und ich freue mich über den Schnee. Ja. Ich bin ein Eiszeitmensch. Ja. 30 Grad, also das ist ein Albtraum. Also ich freue mich über den Schnee. Ich meine, wenn er jetzt kommt, muss er sich nicht beeilen, aber diese Wanderungen jetzt, wir werden auch jetzt demnächst in den Schnee kommen. Das letzte Mal, wie ich wandern war, also vor ein paar Tagen, war die Schneegrenze auf 1700. Ich glaube, sie ist jetzt weiter unten. Und wir werden das sehen. Aber ich liebe den Schnee, ich liebe die Kälte, die Wildheit, einfach die Unberührtheit, die vom Menschen Unverändertheit an der Natur. Und dazu gehört einfach Kälte und ja, dazu.
Es hat ja eine ganz eigene Stimmung wieder. Ja. Eine Winterlandschaft hat ihre eigene Stimmung hier.
Ja, und vor allem die ganzen Narben, die der Mensch legt, sind verdeckt. Da drüben zum Beispiel sehe ich Forststraßen, unten im Tal jetzt, nicht bei uns oben. Und das siehst du nicht mehr.
Ja.
Da kann man sogar eine Forststraße gehen, ohne sich schlecht zu fühlen im Winter, weil das so zu ist, dass man das gar nicht so richtig erkennt und man glaubt, man ist im Wald.
Ja,
es heißt auch so salopp, nicht, wenn der Berg wird doppelt so hoch, wenn es im Schnee ist, weil du dann eben anstrengender hinaufgeht und weil es gefährlichere Stellen gibt und so weiter. Aber ich meine, es gehört zur Natur dazu. Mir ist alle Jahreszeiten recht. Mir ist auch der Sommer recht, solange ich draußen im Wald sein kann, wo es eben nicht heiß ist und nicht in irgendeiner Küste oder in einer Großstadt, wo die Wände alle da, der Beton, alle die Hitze reflektieren. Mhm. Aber im tiefen Wald kann es auch 30 Grad haben außen, weil drin merkt man es eh nicht. Aber der Winter gehört voll für mich dazu und ich freue mich drauf. Mhm.
Ja, wir treffen uns ja nicht einfach so zum Wandern hier mit dir, wie wir gerade gehört haben. Und wie man auch aus deinen Büchern oder auch auf deinem Blog erfährt, verbringst du halt echt wirklich sehr viel Zeit in der Natur. Du sagst ja immer wieder mal gern, du möchtest möglichst mindestens die Hälfte des Jahres irgendwie in der Natur verbringen. Du beschreibst dabei aber auch Begegnungen mit Wölfen und auch mit anderen Wildtieren. Und aktuell werden ja wieder die Ängste besonders vor dem Wolf sehr geschürt. Wütende Bauern ziehen mit Fackeln durch Tirol und verlangen, dass die Wölfe getötet werden sollen. Was sind denn die Argumente dieser Menschen und was würdest du denen sagen, wenn du die Gelegenheit bekommst?
Ja, ich bin 100 Tage im Jahr ungefähr in den Bergen. Das heißt, in den Bergen bin ich so auch, aber wandern oder draußen, dass ich mich einfach im Freien länger aufhalte. Das weiß ich, weil ich ein Buch führe drüber, auch um ein Gefühl dazu bekommen. Heute ist der 68. Tag dieses Jahres für mich, den ich draußen im Freien verbringe. Ja, also der Rudi Egid Lindner, der ein Bergführer hier war und da drüben am Eusching in die Lawine gekommen ist, 9 Stunden unterm Schnee war, der hat gesagt, in seinem Buch, das er über den Hochschwab geschrieben hat, gleich am Anfang steht so, jeder Tag, den man nicht draußen verbringt, ist ein verlorener Tag. Das kann ich urstark nachempfinden, weil ich lebe eigentlich sozusagen, bis ich endlich wieder im Freien sein kann. Und ich führe das ein bisschen länger aus, weil für mich ist das ein ganz zentraler Zusammenhang zum Wolf. Der Wolf ist eben ein wesentlicher Teil der Natur, auch der Natur hier. Und wer will, dass der Wolf wegkommt, der will die Natur einfach umgestalten, der will sich die Natur unterwerfen, der will nicht respektvoll in die Natur hineingehen und Gast sein oder halt sich anpassen, sondern der will dominieren. Und das finde ich ekelhaft. Und es ist auch zerstörerisch, weil wenn der Mensch die Natur dominiert, zahlt er am Schluss selber drauf, wie wir jetzt sehen mit Klimawandel und allen möglichen Problemen. Aber ich meine, es gibt zum Wolf sehr, sehr viel zu sagen. Ich habe sogar eine Spur hier gefunden, vor einigen, also im letzten Frühjahr, glaube ich, weil sich ein Wolf hier schon seit ein paar Jahren herumtreibt, der aber keine Partnerin hat, ein männlicher Wolf, der auch genetisch nachgewiesen wurde und der also weit davon entfernt ist, ein Wolfsrudel zu gründen und es gibt auch keine Nutztiere in der Gegend. Obwohl die Schafe da unten halten ohne einen Zaun und mich kann niemand erzählen, dass wenn da ein Bretterzaun steht, könnte man nicht auch einen Herdenschutzzaun hinstellen, das ist das Problem, der ist sogar billiger. Aber die lassen die einfach da stehen, bis der Wolf sie reißt, damit sie sich aufregen können. So kommt mir das jedenfalls vor. Mhm. Ja, ich habe viel auch außerhalb Österreichs in der Natur verbracht. Ich war zum Beispiel in Skandinavien, ich war im europäischen Sibirien, das es nicht wirklich gibt, aber jedenfalls Karelien und in der russischen Seite der Halbinsel Kola. Und ich war in den Südkarpaten sehr viel. Ich war natürlich auch in den Pyrenäen und in anderen Gegenden, wo es Wölfe und Bären gibt. Aber in den Südkarpaten habe ich viele Begegnungen gehabt, weil ich bin dorthin gegangen mit dem Zelt und habe mehrere Wochen draußen mit dem Zelt verbracht und hatte eine Begegnung mit Wölfen. Sehr oft habe ich ihre Spuren gesehen, relativ häufig sie heulen gehört. Ich hatte sicher über 20 Begegnungen mit Bären und natürlich vielen anderen Wildtieren. Hier in der Gegend wohnt zum Beispiel ein Steinadlerpaar, das man immer wieder sieht. Cool. Vielleicht werden wir es heute noch sehen. Mhm. Kreuzhunde gibt es hier natürlich auch viele. Also ich meine, es gibt viele Tiere, die man aufziehen könnte. Jetzt in dem Herbst wird man vielleicht auch einen Auerhahn sehen. Die sind zwar nicht auf der Balz, aber sie halten sich jetzt gern noch in der Sonne auf. Und man sieht sie dann doch an der Baumgrenze, wo wir gerade sind, im Lärchenbestand. Ja, warum den Wolf? Ich glaube, für ein vollständiges Ökosystem ist er unabdingbar. Die Jägerschaft erzählt uns, sie müssen leider die Tiere schießen, weil es keinen Wolf gibt oder keine großen Beutegreifer. Kaum sind sie da, müssen sie die großen Beutegreifer schießen. Wir haben hier auch Luchse, sogar am Hochschwab gibt es jetzt ein paar, die nachgewiesen sind. Und in den niederen Tauern auch, Obersteiermark direkt daneben. Und ich habe im Obersteirer in der Zeitung gelesen, die Lietzener Bezirksjägerschaft hat festgestellt, wie viele tausende Rehe sie geschossen haben im letzten Jagdjahr. Und dann steht dort wörtlich Wermutstropfen. Es gibt leider einen Luchs, der 4 Rehe gerissen hat. Und die Jägerschaft hat beantragt, dass der entfernt werden kann. Weil zu den 1500, die sie geschossen haben, sollen noch die 4 dazu. Also da sieht man schon eine totale Entfremdung von der Natur. Solche Leute, die einfach nur hier sitzen, weil sie gerne ein Tier totschießen und den Luchs entfernen wollen, damit sie mehr totschießen können, das ist eine totale Entfremdung. Und man müsste also unbedingt die wieder ein bisschen wachrütteln oder ihnen sagen, ihr habt es eigentlich da nicht mitzureden, weil die Menschen, die die Natur verstehen, die sollen bitte schön bestimmen, was hier passiert. Wenn mir wer sagt, wie soll denn das gehen, wir sind hier so eine Kulturlandschaft, dann sage ich, na erstens einmal kennst du dann offenbar die Gegend nicht, weil so ganz Kulturlandschaft ist das nicht. Es gibt schon sehr viele Naturflecken. Ich habe es vorher noch aufgezählt, wir sitzen hier in einem, da gibt es keine Forststraße her, warum soll hier nicht ein Wolf leben? Also wenn ich mir das typische Deutschland anschaue, wo jetzt doch über 1000 Wölfe sind, da ist viel, viel mehr Kulturlandschaft als das hier verhältnismäßig. Stimmt, ja. Und wenn man mich fragt, wie geht das, dann sage ich, bitte erst aufwachen. Ja, wir sind doch nicht das erste Land, wo die Wölfe landen und das sind außerirdische Wölfe. Wir müssen irgendeine Lösung finden. Ja. Wir sind umgeben von Ländern, wo es immer Wölfe gegeben hat. In den Abruzzen bei Rom, ja, einer Großstadt, hat es immer Wolfsrudel gegeben. In Slowenien, du brauchst nur über die Grenze gehen, so weit ist das nicht. Unter Steiermark ist heute Slowenien, gehst über die Grenze, sind 13 Wolfsrudel in einem Land, das so groß ist wie Niederösterreich und auch so viel Menschen hat, sogar ein bisschen mehr. Die Besatzdichten durch Menschen, also die Bevölkerungsdichten, sind in diesen Ländern höher. Auch in Kroatien, in der Slowakei hat es immer Wölfe gegeben. Die schreiben sogar in ihren Nationalpark, stolz, hier gibt es Wölfe. Und tausende Menschen jeden Tag gehen dort rein. Mhm. Also es ist ein absoluter Unsinn zu sagen, kommt der Wolf, fürchten sich alle oder stirbt jedes Kleinkind oder kann man nicht mehr die Almen bestoßen, weil überall dort gibt es Almen. Schau dir Slowenien und Österreich an, der Unterschied ist nicht zu merken. Du wanderst über die Grenze, da schaut alles gleich aus, aber da gibt es 13 Wolfsrudel, weil die nicht so deppert sind wie wir, dass sie alle umbringen müssen. Mhm. Ich habe Slowakei genannt, da ist die Tatra zum Beispiel, da war ich auch wandern, da gibt es auch Wölfe, das schaut genauso aus wie hier. Also wenn du dort ein paar Fotos aufnimmst oder auch Filmstrecken machst, kann dir niemand sagen, wo das ist, weil es ist einfach vom ganzen Ambiente her, wie hier, auch von den Almen her und auch von den Schafen her und alles. Nur dort gibt es Wölfe und Bären und bei uns nicht. Und am extremsten finde ich die Südkarpaten, weil dort wirklich von Wolf und Bär her gesehen, also das Land einfach voll besetzt ist. Und überall sind Almen, überall. Also wenn du mir da sagst, das ist die große Wildnis, das kann man nicht vergleichen, dann bist du ein ahnungsloser Mensch. Geh in die Südkarpaten, du wirst staunen, wie dicht besiedelt es ist, wie in jedem Tal die Leute wohnen, wie überall Forststraßen sind, wie überall Forstwirtschaft betrieben wird, wie auch gejagt wird und wie überall Almen sind. Jeder Berg, wirklich jeder Berg, den man dort geht, findet man Almen. Und es sind dort oben sich selbst überlassene Kuhherden, sich selbst überlassene Pferdeherden und dann die mit den Schafen, dort sind Esel, Herdenschutzhunde und Menschen. Es sind alle Schafherden, die ich dort getroffen habe, mit wenigen Ausnahmen, sind durch Menschen behirtet. Mhm. Das macht man in Österreich nicht, weil man das sozusagen nicht mehr gebraucht hat. Aber die Wahrheit ist, dass wenn du hier Schafe auf die Berge setzt, dann hast du Haustiere, die du in die Wildnis entlässt und sich selbst überlässt. Und die Folge ist, die sterben. Und zwar nicht wegen den Wölfen, sondern weil sie sich null auskennen, weil sie vor lauter Angst bei Unwetter die Felsen runterspringen, weil sie nicht wissen, wie sie dem Unwetter entkommen, weil sie krank werden und keiner da ist, der ihnen hilft. Weil sie eben keine Wildtiere mehr sind, die sowas überstehen können. Also ich hatte eine Reihe von Vorträgen jetzt von Leuten von Schaf- und Ziegenhaltungsverbänden, die mir sagen, 8500 Schafe sind 2019 einfach gestorben. Die gehen auf die Alm rauf und sie finden sie nicht mehr. Na, komisch, wenn du 3 Wochen nicht dort bist und die wandern natürlich weiter. Ja? Sie finden sie nicht mehr, sie finden sie tot, sie sind am Fuß irgendeiner Felswand. Also zwischen 5% und 10% der Schafe sterben. Und dann schau dir an, wie viel tötet der Wolf. Das ist vollkommen verschwindet. Das ist weniger als 1%. Das ist ein Viertelprozent. Also 2,5 Promille sind es. Und daher, es gibt jetzt auch Projekte, dass man eben diese Behirtung in Österreich einführt wieder. Also man muss wieder lernen, den Wolf zu leben. Und dieses Gejammer über den Wolf ist einfach komplett an den Haaren herbeigezogen, weil es einfach um uns herum jeder schafft.
Ja, es kommt mir einfach irgendwie ein bisschen wie Gemütlichkeit rüber, so als hätten wir jetzt das Entitlement, also es wird uns das zustehen, dass wir Tiere einfach irgendwo hinstellen können und die überleben dann alle.
Ja, als ob die Natur da so uns gehört, nicht? Und man kann alle, jeder Baum muss sich nutzen lassen oder weg damit, nicht? Mein bestes Beispiel für mich ist mein Großvater und die Kreuzottern. Mein Großvater kommt aus Tirol und da hat man noch bis in die 1960er Jahre Kreuzottern Köpfe abgeben können, um ein Kopfgeld zu bekommen. Ja. Und der hat mir erzählt, dass er in seiner Jugend Kreuzottern getötet hat und die Köpfe abgeliefert hat. Und die Bezirkshauptmannschaft hat ihm dafür ein Geld gegeben, weil man die Kreuzottern ausrotten wollte. Man hat gesagt, die sind nur im Weg, die braucht keiner. Mhm. Aber wir haben dazugelernt, sowas machen wir halt nimmer. Und man spürt das, dass jetzt wieder mehr Kreuzottern da sind. Wenn man hier wandert an einem heißen, sonnigen Tag und man geht südseitig, findet man fast jeden Tag eine Kreuzotter. Mhm. Also wenn man wild geht und nicht dort, wo 100.000 andere gehen. Und das haben wir geschafft, da haben wir Vernunft gezeigt, da haben wir uns geändert. Bitte, jetzt machen wir das mit dem Wolf auch. Ja. Man stelle sich vor, in diesem Land hat es keine Giftschlangen mehr gegeben und plötzlich wandern sie ein. Die Leute würden ausflippen. Wahnsinn, Giftschlangen kommen. Das geht ja nicht. Was mache ich mit meinem Kleinkind? Das kann ich ja nicht da irgendwo in die Wiese legen. Ja, man macht so etwas nicht in der Natur, ein Kleinkind in die Wiese legen und weggehen. Ja. Du stehst daneben, du kümmerst dich um kleine Kinder. Du kannst sie natürlich nicht allein lassen. Und wenn da ein Wolf herumrennt, ist das eigentlich nur ein Teil der Natur, der dir eben sagt, du hast Verantwortung für dein Kind und hast daneben zu stehen und dich um das Kind zu kümmern. Mhm. Und insofern gibt es diese Gefahr vom Wolf auch für Kinder nicht. In Südkarpaten habe ich gesehen, 11-Jährige, die Schweineherden gehütet haben, allein, ja, im Wald. Mhm. Also, und die hat auch keine Angst vom Wolf. Also diese Angriffe der Wölfe auf Menschen gibt es nicht. In den Südkarpaten, in den Rumänien, gibt es das einfach nicht. Ja, ja. Kein Mensch hat Angst vor dem Wolf. Kein Mensch. Von den Leuten, die seit ewig her mit Wölfen zusammenleben.
Was mich noch interessieren würde, nochmal zurück zum Wandern. Also wenn du mehrere Tage unterwegs bist, speziell ist auch bei uns, wie machst du denn das mit der Verpflegung? Also bei uns die Berghütten, da sieht es mit vegan meistens etwas schlecht aus. Es gibt natürlich auch vegane Angebote in den Hütten, aber...
Ja. Oder auch eine rein vegane Hütte.
Es gibt jetzt eine neue vegetarische vegane Hütte. Franz Fischler Hütte, oder wie heißt sie? Radstädter Dauern, jedenfalls gefasst bei mir in der Obersteiermark. Da muss man ein bisschen über die Grenze in den Lungau. Aber ja, also wenn ich von Hütte zu Hütte wandern sollte, was ich schon auch mal mache oder gemacht habe, dann frage ich die Hütten. Und ungefähr die Hälfte ist urfreundlich und sagt, haben wir. Und die andere Hälfte sagt, lasst mich in Ruhe, wir sind kein Luxushotel. Ich habe irgendwie das Gefühl, vegan ist ein Luxushotel. Ja, also das sagen sie eiskalt.
Ich auch schon gemacht, dass man teilweise geht es gut, teilweise gar nichts. Aber gibt's, oder ja. Wie war es so sonst mit der Verpflegung?
Die sind richtig böse. Simone Hütte am Dachstein, genau. Wie ich dort gefragt habe, kann man auf Veganer sagen, ich bin kein Luxushotel, da musst du im Tal bleiben. Ja, so ein Blödsinn. Es gibt ja wohl nichts Simpleres als, ich weiß nicht, eine Brotsuppe oder irgend sowas, ja. Was vegan ist. Ja, also, okay. Aber ich gehe eigentlich viel lieber mit Zelt. Mhm. Ist natürlich hier verboten, stimmt aber nicht. Es gibt das Ödlandgesetz in der Steiermark. Du darfst über der Baumgrenze zelten. Und so lang du willst und so viel du willst.
Ja.
Und es gibt es in anderen Bundesländern auch, aber in der Steiermark, wo wir hier sind, darfst du das. Und ich hatte auch einen Konflikt mit Jägern, dass sie mich mit dem Zelt gehen und er sagt, ja, das ist so verboten. Dann sage ich, nein, dann liest das Ödlandgesetz. Mhm. Dein Stückel da oben, wir sind jetzt knapp an der Baumgrenze. Ja, also ja. 100 Meter über uns kann ich zelten das ganze Jahr durch. Ja. Und Tag und Nacht kann ich dort bleiben. Und das ist vollkommen legal.
Ja, gut zu wissen.
Das ist in der Steiermark so. Und es gibt viele Bundesländer mit Ödlandgesetz dieser Art. Also so einer Wegefreiheit, die wirklich umfassend ist. Also wo du alles da oben darfst und auch nicht weg brauchst. Hier unten im Wald darf man natürlich auch in dem Dunkeln unterwegs sein, sollte man auch sagen, weil die Jäger einem das immer wieder sagen und die Jäger. Also du darfst nur nicht lagern im Dunkeln. Alles andere darfst du.
Da nimmst du denn die Verpflegung alles mit?
Also, den nehme ich natürlich mit.
Leicht, denke ich,
oder? Ja, das ist halt, also meine Erfahrung ist, 15 Tage ist die Grenze, wenn du das alles schleppen willst. Also das ist hart. Aber diese Grenze erreiche ich ja vor allem in Skandinavien, weil da gibt es ja zum Glück noch Gegenden, wie der Sarek-Nationalpark heißt, die letzte Wildnis Europas, da gibt es auch keinen Weg und keine Hütte natürlich. Und der ist, würde ich sagen, 100 Kilometer ungefähr.
Wow.
Aber in der Wildnis gehen mit Flößen und so, da gehst du bei 100 Kilometer auch lang. Hier mit dem Weg gehst du das in 5 Tagen, aber dort nicht. Mhm. Und da war ich eben die 15 Tage unterwegs. Aber da schleppst du schon sehr, sehr heftig. Da musst du dann wirklich genau anschauen, was du alles mitnimmst und was nicht. Aber,
Eine kurze Pause.
Hallo.
Ja, können wir ruhig vorbeigehen.
Schaffst du das?
Ja, sicher.
Dankeschön. Gerne. Ja. Hallo. Hi.
Grüß euch.
Hallo.
Servus.
Ist immer schön beim Wandern, wenn sich alle begrüßen.
So.
Ja, ich meine, was mitnehmen? Ich bin da wirklich nicht ich bin einfach null heikel und denke über diese Dinge nicht besonders nach. Aber wenn ich zum Beispiel zur Hütte gehe, nehme ich einen Tofu mit, weil ich mir einfach denke, mit dem kann man eigentlich jede Speise veganisieren. Da sagst du einfach, lass das Würstel weg und bratst dann den Tofu ab oder was. Ne? Mhm. Also typischerweise habe ich bei solchen Hüttenwanderungen dann halt den Tofu dabei, den ich dann einfach zu den Beilagen mir abbraten lasse.
Das kann man ja auch, das darf man ja auch. Es gibt ja die Selbstversorger.
Mhm. Beim Alpenverein darfst du das, ja. Nur musst du dann kochen außerhalb der Hütte. Aber, ja, aber die sind normalerweise nett genug, das zu machen, als meine jetzt Erfahrung. Okay, außer sie sind so Simone-Hüttenartige Typen. Ja, der so aggressiv das anspielt. Ja, und ich meine, ich esse natürlich gerne Dörrobst, weil also jeder Mensch, der wandert, weiß, das Einzige, was man wirklich normalerweise viel hat, ist Wasser. Ja. Also solltest du Sachen mitnehmen, die kein Wasser drin haben, weil sonst schleppst du es herum unnötigerweise. Das heißt, also Äpfel oder so, ich meine, so für einen Eintagestour natürlich habe ich jetzt Äpfel mit, aber wenn ich 15 Tage gehe, nehme ich keine Äpfel mit. Das ist komplett absurd. Ja. Auch Bananen ist ein tödlich. Erstens zerdrückst du sie und zweitens, vor allem wenn du im Winter gehst, sind sie in kürzester Zeit schwarz und steinhart.
Oh, ja.
Also nein, ist eh klar. Aber Nusssackerln, Dörr, Obst, das kannst du dir auch selber dörren. Es gibt so coole Maschinen, denen du dir das ganz leicht herstellen kannst, das urlang hält und super ist. Du legst dir das im Mund, diese Apfel, Spalten da und hat einen super Geschmack und kriegst alles. Ich habe auch oft einfach der Obst dann in ein Wasser und es aufgekocht und daraus ein Kompott gemacht. Das habe ich gerade im Sarek sehr gern, weil du hast ja bei langen Gebirgstouren und so weiter immer ein bisschen das Problem, dass du dich motivieren musst, genügend Wasser aufzunehmen. Und das kannst du, wenn du ein Kompott isst und wenn du eine Suppe isst. Und das ist daher meine Lieblingsspeise. In der Früh ein Müsli, am Abend eine Suppe und zum Nachtisch ein Kompott.
Also ja, das ist ja auch was Leichtes, so ein Müsli, das man dann mit Wasser aufkocht.
Müsli, also früher habe ich immer Sojamilchpulver mitgetragen, aber das mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr mit dem Wasser. Also viele dieser Müsli sind sowieso mit so Schokopops oder was und vermischen sich dann da drin kakaoartig. Also da reicht mir das Wasser total. Ja. Aber das ist die beste Methode abzunehmen. Weil irgendein Mensch glaubt wahrscheinlich, Veganer stirbt man, fällt vom Fleisch, ich wiege 120 Kilo. Willkommen in der Realität, es ist gar nicht leicht zu bleiben als veganer Mensch. Furchtbar, die vielen guten Sachen, die man dauernd essen will. Aber wenn man 14 Tage, 15 Tage wandert und das sich selber mittragen muss, dann nimmst du ab. Dann nimmst du 7, 8 Kilo ab in den 15 Tagen. Kann ich also nur allen empfehlen.
Abnehmtipp bei Martin
Bauch. Ja, weil wenn du mehr fressen willst, musst du mehr tragen und dann nimmst du erst wieder ab, weil du das Gewicht. Also was du auch immer machst, ob du dann viel fraßt, bist du da Urspaß, du wirst 10 Kilo abnehmen.
Das gleicht sich dann
aus, ja. Ja, also das ist die beste, die einzige Methode, die bei mir funktioniert. Ich habe alles Mögliche probiert, aber außer den Hungerstreik im Häfen, wo ich, weiß nicht, 39 Kilo abgenommen habe, habe ich noch nie es geschafft abzunehmen, außer eben beim Wandern. Aber dann wurzeln die Kilo, wenn du mehrere Tage unterwegs bist. Ja,
ja, ich habe hier noch zum Beispiel vegane Landjäger dabei. Die gibt es von Heiler, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Heiler? Keine Ahnung. Das ist echt gut aus Weizeneiweiß, Lupinenmehl. Super Gewürze, richtig gut.
Ja, und die Brot ist jetzt natürlich super, so ein Ausstrich vielleicht noch dazu. Ein paar Nüsse, Trockenfrüchte, wie wir schon gesagt haben. Und da hat man dann schon.
Ja, und es gibt eine riesen Auswahl an veganen Schokoriegeln, ist mir vor kurzem aufgefallen im DM. Also da war die Hälfte von den ganzen Schokoriegeln war vegan.
Ja, es kommt immer von, wo man hingeht. Aber ich meine, solche Riegel sind natürlich auch zum Wandern cool. Aber wenn du wirklich jedes Gramm zählst, dann freue ich mir das. Dann mache ich echt die Backelsuppen.
Ja.
Die Nüsse und das Dörrobst und das Müsli aus.
Das wäre noch spannend, wo bekommst du denn das Wasser? Also im Winter kann man ja den Schnee schmelzen und aufkochen und im Sommer.
Was hart ist, muss man sagen, weil erstens wahnsinnig lang dauert, zweitens das Riesenvolumen wird zu einem ganz kleinen Scheiß. Dann darfst du nicht die Oberfläche nehmen, weil da kommen lauter solche Brösel rein. Und der Schnee ist natürlich ein destilliertes Wasser und damit entzieht es dir Mineralien. Das heißt, du bräuchtest, wenn du destilliert hast, würde ich auf jeden Fall Teebeutel reintun. Mhm. Weil wir wissen alle, denke ich, wenn man ein Liter destilliertes Wasser einfach so auf Ex trinkt, bist du tot. Oh. 10 Liter Wasser, 10 Liter normales Wasser ist man tot und 1 Liter destilliert ist man tot. Und man wird wirklich schwach. Also wenn du so volles destilliertes Wasser, so einen richtigen Becher trinkst, schwächelst du total. Das zieht dir total die Kraft raus.
Das ist ein spannender Tipp. Also nicht Schnee schmelzen und dann einen halben Liter
geschmolzenes Wasser trinken. Nein, unbedingt entweder Mineraltabletten rein oder einen Teebeutel.
Genau, Mineraltabletten ist ein ganz
wichtiger. Dasselbe ist beim Gletscherwasser. Also ja, wenn du am Gletscher, ich war auch oft eine Woche lang, 10 Tage am Gletscher, und wenn du dann unten am Gletscher bist und das Gletscherwasser kommt raus und hatte noch keinen Kontakt mit den Steinen. Weil 200 Meter Kontakt mit den Steinen ist es mineralisiert. Aber unmittelbar danach ist es destilliertes Wasser und das entzieht dir echt brutalste Kraft. Also ich habe das selbst erlebt. Und das ist total unangenehm. Du wirst wirklich so bewusstlosartig schwach. So,
du fängst an zu zittern und so. Richtig spannend, ja. Weil ich bin auch öfters mal draußen unterwegs und war letztens auch am Gletscher, am Pitzbuin. Und klar, da bist du auch im Gletscherbach. Und da muss man dann, wenn man sich da das Wasser holt, in dem Fall wirklich darauf Acht geben.
Ja, oder du isst dazu. Nicht? Wenn du trinkst und gleichzeitig dazu isst, ist auch nicht so schlimm.
Okay. Aber
wenn du eben gehst und du bist zum Beispiel irgendwie am Ende und hast deine Nahrungsreserven nimmer und dann glaubst du, ja, ist jetzt Wasser, jetzt trinke ich mir das an. Boah, ist auch gefährlich.
Das sind ja richtig spannende Dann nimmst
du dir die letzte Kraft.
Ja. Ja, total. Super. Was hast du für einen Kocher, wenn du so lange unterwegs bist?
Ja, ist lustig. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Gaskocher gehen. Ich mache das nicht. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ein Dinosaurier bin, der immer beim Alten bleibt und dann ausstirbt. Aber abgesehen davon muss ich sagen, ich habe jetzt den x-ten Artikel gelesen, wo jemand im Zelt gestorben ist und der Gaskocher leckgeschlagen hat. Das muss man sagen, es ist wirklich dauernd passiert. Selbst eine sehr gute Bekannte ist das passiert. Die war auch im Himalaya bergsteigen, aber nicht irgendwie extreme Dinge, sondern einfach so. Und die ist tatsächlich auch im Zelt gestorben. Aber Alison Hargrave, glaube ich, auch. Oder berühmte Bergsteiger und Bergsteigerinnen sind auch deswegen gestorben.
Dann lieber auf den Spirituskocher.
Genau. Aber ich trage einen Kocher mit, der urcool ist, weil er das Wetter stabil ist.
Ja.
Er hat einen großen Topf und dann so eine Halterung und drunter ein sehr wetterstabiles Ding. Und dann gebe ich eine Flüssigkeit rein. Mhm. Und da hängt so dieses Spiritus-Ding und da gebe ich rein und koche damit. Ich muss sagen, ich habe damit gute Erfahrungen, auch hochgebirgsmäßig, da muss man dann halt ein bisschen mehr länger das anheizen, weil es kocht natürlich nur, wenn der Spiritus sich zu Dampf wird, sonst kocht nichts. Das heißt, du musst den aufwärmen und es ist natürlich so, aber das ist bei allen Kochern so, dass wenn du hoch oben bist, dass er dann schon nur noch 60 Grad kriegt oder was das vorher. Dann die Suppen kochen ist dann nicht mehr so einfach. Aber
ist es was anderes, ja.
Ja, aber ich muss sagen, mit dem Koffer bin ich sehr zufrieden. Er ist zwar riesig voluminös, schwer eigentlich nicht. Schwer ist der Liter Spiritus, den du mitnimmst.
Mm.
Aber ich würde ihn trotzdem allen empfehlen. Also ich verwende ihn weiterhin. Super. Fix. Mit dem bin ich sehr glücklich.
Mm. So ein Trangia-Kocher, denke ich mal, ist das. Oder so ein Spiritus.
Ja, es gibt verschiedenste Firmen.
Ja. Machen wir wieder Werbung. Nein, ich selber verwende unterschiedliche Dinge. Es gibt ja solche Hobokocher auch, dann mit denen man mit Holz kochen kann. Trockenbrennstoff und solche.
Ja, kannst du auch. Nur in dem Kocher, den ich habe, ist Trockenbrennstoff ein bisschen komisch, weil er dann alles verbiegt. Aber grundsätzlich geht das natürlich auch. Ja,
ja.
Mhm.
Ja, gut.
Ich habe früher einen Trockenbrennstoffkocher gehabt. Aber mit dem war ich lange nicht so zufrieden. Der ist zwar kleiner und viel leichter, aber wenn du mal ausgesetzt bist über der Waldgrenze, also über der Waldgrenze beginnt eigentlich erst die bergsteigerische Herausforderung. Mhm. Unter der Waldgrenze, meiner Erfahrung nach, kannst du vollkommen leicht, fast zu jeder Jahreszeit, fast, also nicht im Winter, kannst du draußen schlafen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe übrigens aus purer Freude bin ich gewandert, zum Beispiel von Dürratma am Hochschwab zum Ötscher ohne Rucksack. Ohne Rucksack, ja, ohne Essen, nur das, was in die Hosentaschen gegangen ist, ohne Schlafsack, ohne Schlafmatte, ohne Zelt. 5 Tage. Und habe einfach draußen geschlafen, auch im Regen. Du legst dich im Regen in die Wiesen und schlafst wunderbar ein. Also alles unter der Baumgrenze ist total locker machbar. Dafür sind wir gebaut, das schafft man. Aber über der Baumgrenze ist sofort eine andere Geschichte. Und allein das Kochen schon, wenn du da über der Baumgrenze bist und da blasst es daher, da brauchst du echt ein urstabiles Ding, sonst wird das nie und nimmer warm. Also dieser alte Kocher, den ich da hatte, der ist einfach zu schlecht gewesen, um mich in solchen extremeren Lagen dann, um mir da eine Kochmöglichkeit zu bieten. Aus diesem Grund bin ich jetzt Fan von diesem ganz stabilen Ding.
Was immer lustig ist, wenn man mit dir wandern ist, du erzählst einem spätestens nach einer Stunde, wie viele Menschen im vergangenen Jahr an welchen Folgen vom Wandern gestorben sind. Magst du da mal ganz kurz irgendwie die größtmögliche Gefahr irgendwie? Weil man denkt immer, boah, man stirbt am Abstürzen oder sowas, aber du meintest, das sei eigentlich...
Also ich habe ja mehrere Jahre eine Ausbildung gemacht als Alpinlehrwart, als Hochalpinlehrwart, Bergwanderlehrwart oder so ähnlich. Und verfolge jetzt schon seit langem, seitdem es das eigentlich gibt, vom Kuratorium für Alpinunfälle oder so ähnlich, kriege ich die jährlichen Sommer- und Winterunfallberichte. Was ich sehr spannend finde, weil da kann man ungefähr feststellen, was ist real wirklich das Problem. Nicht? Mhm. Also du kannst dir irgendein komisches Problem vorstellen, das nie passiert und dich ewig davor fürchten. Und dann ist die Frage, was ist wirklich real das Problem? Und ja, also das beobachte ich natürlich daher länger und habe, glaube ich, einen ganz guten Einblick dazu. Aber ich meine, ich wohne hier jetzt auch schon lang und kenne sogar fast an jeder Stelle schon Unfälle. Nicht? Wir sind da jetzt gerade an einer Stelle, wo ein sehr bekannter Bergsteiger, ein jugendlicher Bergsteiger hier gestorben ist vor ungefähr 10 Jahren. Der ist mit Snowboard da runtergefahren vom Feistringstein, die Südflanke, und ist in eine Lawine gekommen und da unten im Lerchenwald verschüttet worden und gestorben. Und sein Snowboard liegt dort noch immer. Oben da am kleinen Feistungstein ist jemand abgestürzt, der dort am Klettern war und gestorben ist. Und ja, okay, was ist typischerweise, also im Mittel, und zwar wirklich im jahrzehntelangen Mittel, stirbt ein Mensch am Tag in Österreich.
Wow. Mhm.
Und es sind etwa 15 bis 20 am Tag, die verletzt werden. Ja, also wenn wir vom Wolf und der Gefahr reden, muss man sich klar sein, nur in dem kleinen Österreich ist allein in den Bergen eine so hohe Unfall- und Mortalitätsrate. Allerdings sterben die meisten beim Wandern an Überanstrengung oder Herzinfarkt.
Mhm. Ja, so.
Da kann man natürlich sagen, es kann im Tal auch passieren. Nicht? Aber, und meistens sind es, weil das scheinbar die größte Risikogruppe ist, so 50, 60-jährige Männer.
Mhm.
Also wenn ich mich beobachte, bin ich jetzt auch schon deutlich über 50, dann kann ich das verstehen, weil man halt wilde Sachen gemacht hat. Und weil man sie wieder macht und man kennt das Überwinden des inneren Schweinehunds. Nur ab irgendeinem Alter sollte man den nicht mehr überwinden, weil sonst endet das Ganze. Und ich denke, das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, dass man einfach nicht rasch genug wahrnimmt, dass man älter wird und dass man dann sich nicht mehr so viel zumuten darf. Und dass das Herz dann vielleicht nicht mehr mitmacht. Aber ich meine, das ist jetzt nur eine These, weil ich nicht weiß, wie viel Erfahrung diese Leute haben und wie oft die eigentlich wirklich unterwegs waren oder ob sie einfach sich nur denken, das muss man können und dann geht es weiter.
Mhm.
Aber die klassischen Abstürze beim Felsklettern und so sind viel seltener. Aber passieren natürlich auch beim Eisklettern auch, aber auch ganz, ganz selten. Beim Rodeln ist jetzt typischerweise 1 bis 2 Menschen im Jahr, die sterben. Beim Skifahren sterben schon deutlich mehr.
Mhm.
Vor allem
das
auf der Piste.
Sofort,
die knallen gegen irgendwelche Dinge. Und in der Lawine sterben 30 bis 50 im Jahr. Also das ist auch relativ
auch viel.
Und es ist so, ja, also bei uns sterben mehr als in ganzen USA.
Was?
Ja, was aber vielleicht dafür spricht, dass bei uns einfach viel mehr Leute im Winter unterwegs sind.
Wollte ich auch gerade sagen, ja, wir sind halt
es könnte aber auch damit zusammenhängen, und das kann ich echt nicht beurteilen, dass bei uns die schroffer sind, die Berge, also dass es da mehr Lawinen gibt. Ich habe also in Colorado so die Fotos gesehen, die fahren ja mit dem Auto auf 4000 Meter rauf, also da so schroff kann das nicht sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das Matterhorn zum Beispiel in Colorado ist höher als das Matterhorn in den Alpen, und du kannst mit dem Auto am Gipfel fahren, 4600 Meter.
Ja. Unglaublich, aber das ist eine ganz andere. Ja,
ja, und die haben sogar eine Regel, die Besteigung gilt nur, wenn du mindestens die letzten 200 Meter gegangen
bin. Easy Trail.
Ja, also unfassbar. Ja, und
Besteigung, Befahrung, ja.
Insofern, ja, gibt es schon einen Haufen Gefahren. Und der Blitz macht einem Angst, macht einem wahrscheinlich ausreichend Angst, sodass man nicht so sich in Gefahr begibt. Deswegen sterben da auch nicht so viele. Aber eine Freundin von uns ist gestorben vor ein paar Jahren am Blitzschlag beim Wandern hier in der Gegend. Wir waren im selben Gewitter, nicht mit ihr zusammen, aber wir haben uns versteckt im Wald, und sie hat es erwischt. Und sie war nicht auf dem Gipfel oben, sie war nicht auf der Hochebene, sie war unter der Baumgrenze von der Forststraße. Und der Blitz hat sie einfach getroffen und getötet. Vielleicht war es ein Fehler, einen Wanderstock zu haben, der Metall ist, aber das ist schwer zu sagen. Und es war direkt bei ihr, ihre Cousine, die vollkommen betroffen überlebt hat. Es hat nur diese Frau rausgeschossen, und sie ist gleich gestorben, also durch die Gegend geflogen. Ich habe natürlich in der Gegend hier auch einen Haufen von grässlichen Erlebnissen mit Blitz gehabt. einer der schlimmsten war vielleicht, also einerseits mein Bruder vom Blitz getroffen worden, auf der Riegerin bin ich auch neben ihm gestanden. Es war auch arg, weil es gab überhaupt kein Anzeichen von einem Gewitter. Ja. Nein, es gab kein Blitzen und keine Wolken, aber man hat gespürt, dass Ladung in der Luft liegt. Es hat sich das Ohr verdreht und die Haare haben sich aufgestellt. Aber dann hat sich immer gedacht, gibt es das oder spinne ich oder was? Und, ja, und dann sind wir da doch am Gipfel gegangen. Die Frau, die mit war, und natürlich gescheitert, ist an der Waldgrenze stehen geblieben, hat gesagt, das ist jetzt zu gefährlich. Wir sind dann da oben gestanden. Es war, wie gesagt, noch kein Blitz und nichts. Und es war dunstig, aber nicht wolkig. Und plötzlich brutzelt das Gipfelkreuz. So wie so ein, wie als würde ein elektrischer Strom laufen. Und es leuchtet rot. Und zack, rast ein Blitz in das Gipfelkreuz hinein, das 10 Meter neben uns war. Und ein Nebenblitz trifft meinen Bruder, der durch die Gegend geflogen ist. Aber zum Glück ist ihm nichts passiert.
Wahnsinn.
Aber jedenfalls war auch schon sehr nah an solchen Erlebnissen dran. Ich habe natürlich über die Jahrzehnte auch einige sehr todesnahe Erlebnisse gehabt. Ich habe auch einen Toten erlebt. Aber genau, eine Blitzgeschichte wollte ich noch erzählen. Ja. Weil ich bin die Brandstein-Südwand draufgeklettert, eh auch mit meinem Bruder. Und wir waren zu blöd, den Wetterbericht zu lesen. Und ich dachte, aber das war zu einer Zeit noch, Jahrzehnte her, wo überhaupt nichts gesichert war, wo du also vollkommen frei im Felsen kletterst und selber die Haken schlägst und wieder mitnimmst. Und da kannst du nicht flüchten. Wenn mit 5 Haken kommst, die wälzen und immer runter. Und plötzlich ist eine Kaltfront gekommen, die man natürlich im Wetterbericht gelesen hätte. Und das war in 0, nichts. Also von nichts waren wir plötzlich mitten in Gewitterwolken, die überall eingeschlagen haben. Und das Temperatur ist um 20 Grad gefallen. Vorher war man noch im T-Shirt, in der kurzen Hose. Plötzlich war alles Eis überzogen.
Oh.
Und ich bin dann immer hin und her geschwankt zwischen, ich hänge mich an den Haken an der Wand, aber dann kommt der Blitz über den Haken auf mich oder ich lasse los. Wenn mich dann der Blitz trifft, kriege ich einen Krampf und hupfe die Felsen runter, weil ich ja mitten in der Felswand stehe. Und völlig verzweifelt sind wir. Und dann sind wir noch irgendwann in Todesverachtung dieses Eis überzogenen Felsen rauf und dann unter lauter Blitzen vom Gipfel gelaufen. Also immer so wie im Artilleriebeschuss. So laufen, dann so ducken, warten, bis der Blitz ist und dann weiterlaufen, wieder ducken. Also furchtbar. Also, ich kann nur sagen, aufpassen. Und hier übrigens auch am Feistringstein war ich auch schon mal in einem Gewitter und habe mich dann diese Felswand, die man hier sieht, so rasch wie möglich abgeseilt, was auch ein bisschen kompliziert war, wenn der Wetterwind blast und es dann schneit. Aber da sind wir wenigstens bis in den Wald runtergekommen, bis die ersten Blitze da waren. Ja, im Berg darf man nicht blödeln. Als junger Bursch habe ich geglaubt, was für ein Schatz, dieser Berg ist so ungefährlich. Also es wäre toll, wenn man so als Held da. Und jetzt denke ich mir, der ist so gefährlich. Wirklich jeder Unsinn ist gefährlich. Ich meine, du kannst da gehen alleine und dann brichst du das Gelenk da, ein Sprunggelenk oder was, und kommst überhaupt nicht mehr runter und nichts. Eigentlich, und irgendein blöder Fels, der da über uns ist, braucht sich nur lösen und dir am Kopf fallen. Also ich meine, es gibt so viele Gründe. Oder tote Bäume, die umfallen. Klingt wie ein Witz. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen genutzt worden hier sicher auch. Die Bäume sind also nicht alle so todalt, dass sie demnächst umfallen. Aber in dem Amazonasgebiet, wo die Menschen im Wald leben, im Urwald, sterben 8% der Leute, die sterben an umgefallenen toten Bäumen.
Was?
Das heißt, wenn man im Wald lebt, in einem Urwald lebt, dann ist das relativ normal. Und deswegen, wenn du im Urwald oder in einem Primärwald zeltest, dann bitte ich unbedingt nicht in Schlagdistanz eines alten Baumes. Und du musst schauen, dass dir die Äste nicht am Kopf fallen. Es ist vor wenigen Jahren noch in Österreich sogar einem 3-jährigen Kind, das zwischen den Eltern unterwegs war, ein Ast am Kopf fallen und es war tot. Den Schädel eingeschlagen. Also vor allem die Rotbuchen werfen so dicke Äste ab und da musst du echt auch schauen. Also ich sagte, wenn man ein bisschen hier draußen war und solche Dinge kennenlernt, dann merkt man erst, was alles gefährlich sein kann, was man sonst nicht erwarten würde. Ich meine, erlebt habe ich, wie gesagt, schon viel. Ich bin auch schon mal von einem Stein erschlagen worden in der Pfaffenstein-Südwand. Das war total arg. Der hat mich also aus heiterem Himmel getroffen, mir die Schulter zerschlagen. Und ich hänge da 1400 Meter über dem Boden, ohne Bohrhaken in der Wand und ohne Handy und die Dinge. Also Wahnsinn. Und ich bin auch schon in eine Gletscherspalte gefallen und dann habe ich mir die Schulter gebrochen, musste da mühsam rauskrabbeln. Und dann habe ich 36 Stunden gebraucht, bis ich im Spital war.
Wahnsinn. Ja, das sind so die Geschichten, die man hört, wenn man mit Martin wandern geht.
Richtig spannende Abenteuer.
Jetzt haben wir auf unserer 18-Stunden-Tour haben wir da einiges durchbesprochen. Ja. Also wer mit Martin mal wandern gehen möchte, du bietest ja auch Touren an, oder?
Gerne? Nicht mehr eigentlich.
Nicht mehr? Okay. Okay,
nur früher habe ich Touren führen gemacht, ja. Aber das mache ich nicht mehr. Abgesehen davon darf man für Geld nicht anbieten, wenn du nicht ein Bergführer bist. Aber ich habe es im Rahmen des Alpenvereins gemacht für Spesenasser.
Ja. Na, voll cool. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wandern wir mal ein bisschen weiter, dass wir nicht in die Nacht reinkommen.
Auf jeden Fall.
Gut. Das
ist super spannend.
Ja.
Ich glaube, in die Nacht reinkommen ist unumgänglich.
Ja, super.